Zwei Frauen, eine Leidenschaft. Der Garten. Hier ist Pusteblume, der Garten-Podcast von Oberpfalz Medien. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Pusteblume ist Teil der Podcast-Werkstatt. Die Podcast-Werkstatt ist ein Projekt junger Journalistinnen und Journalisten von Oberpfalz Medien und besteht aus verschiedenen Podcast-Serien. Und jetzt ab in den Garten. Sommersonne, Trockenheit. Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen zur dritten Folge von Pusteblume. Mein Name ist Katrin Pasiker-Zapf und mit mir im Studio ist meine Kollegin Gertra Portner. Hallo!
Hallo Katrin.
Wie geht's dir?
Gut, mir geht's gut. Den Pflanzen hoffe ich auch.
Ja, die tun sich ein bisschen schwer aktuell bei der Hitze.
Genau, wir können ins Büro gehen, schön kühl, aber unsere Pflanzen zu Hause haben momentan ganz schön zu kämpfen.
Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie können wir effektiv gießen? Kann man die Pflanzen vielleicht irgendwie unterstützen in der Sommerhitze, in der Augusthitze? Was kann man für die Tomaten tun im Sommer? Dann wollen wir uns noch anschauen, was sonst so zu tun ist im Garten. Dann gibt es ein kleines Rote-Bete-Special und natürlich der aktuelle Stand der Gartenprojekte.
Ja, dann steigen wir doch mit dem Gießen ein. Das haben wir zwar beim letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, aber wir haben ja sehr, sehr heiße Tage hinter uns und eventuell auch noch heiße Tage vor uns in diesem Sommer.
Das stimmt und vor allem mit recht wenig Regen hier in der Oberpfalz.
Genau, und wer keine Zisterne im Boden hat, der tut sich hart. Weil Gießen sollte man natürlich nur mit Regenwasser und nicht mit Leitungswasser.
Mhm.
Thema Wassersparen, klar.
Hast du da Tipps nochmal?
Ich habe Tipps. Ich sag's mal, wie es bei mir ist. Also ich bin natürlich in der glücklichen Lage. Ich habe einen Naturbach und einen Weiher und habe dann die Pumpe drin und dann fülle ich mir meine Regenfässer. Oder auch, ich habe so ein Jauchefass noch, wo sehr viel reinpasst und das fülle ich mir alles. Habe mir sogar jetzt den Luxus erlaubt, den Rasen zu gießen. Eigentlich ein No-Go, aber mit Wasser vom Weiher darf man das.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also für die Tipps an Gießen. Am besten, also die Neubauten, die machen ja jetzt eine Zisterne, also das wirklich viel Platz im Boden, weil man kann ja das ganze Jahr über Regenwasser sammeln. Es regnet ja immer wieder und es regnet halt nicht, wenn man es braucht, aber übers Jahr regnet es ja doch. Und dann kann man im Boden, wenn man da Zisterne drin hat, einfach dann sich den Vorrat anlegen oder halt mehrere Tonnen aufstellen. Man hat schon Ecken im Garten, wo man halt einfach das Wasser ein bisschen sammeln kann. Dann sollte man natürlich nicht alles gießen, sondern nur die es brauchen, also die Schwerarbeiter im Garten. Ich sage immer so, wie bei den Menschen auch die Straßenbauarbeiter oder die Handwerker, die draußen arbeiten müssen, brauchen mehr zu trinken als wir im Büro. Also die Staudenpflanzen, die Funkien, die kann man vernachlässigen, die im Schatten stehen. Aber natürlich die Schwerarbeiter und das sind unsere Gurken, das sind die Zucchini, die wirklich Früchte mit so viel Wasseranteil rauspressen müssen, die müssen wir unterstützen. Und wenn sie jetzt über 30 Grad hat, dann zweimal am Tag, also da reicht dann oft einmal am Tag nicht mehr. Die muss man wirklich unterstützen. Alles andere, Salat, Bohnen brauchen natürlich auch, aber die kann man schon so erziehen, dass die Wurzeln nach unten gehen und dann alle 2-3 Tage. Also da gibt's so weniger, aber mehr, heißt es. Und zwar weniger oft, aber mehr an Menge. Das heißt, dass ich wirklich durchdringend gieße, dass ich dann schon 15 Liter pro Quadratmeter, gibt's da so eine Formel, das sind ja 1,5 Gießkannen dann. Ein Quadratmeter kann man sich vorstellen, also wenn man Bohnen, Salat oder so, dass man wirklich da durchdringend gießt, dass das auch an den Wurzeln ankommt. Dann kann man auch wieder 2-3 Tage aussetzen und natürlich an die Wurzel gießen, nicht einen Regner hinstellen und das Ganze so schön beregnen, dass die Blätter nass sind. Das bringt nichts. Das macht dann der Pflanze bloß nur Stress. Und vor allem, wenn man das in der Mittagspause macht und dann auf das heiße Salatblatt dann noch Regentropfen lalala drauf lässt, das macht Stress.
Da denke ich doch gleich an deine Tipps vom letzten Mal.
Ja, genau.
Die Brause weglassen.
Ja, ja, genau. Und dann natürlich morgens gießen, also so früh wie möglich. Jeder ist kein Frühaufsteher, aber der Morgen ist dehnbar. Also morgens gießen und dann, ja, weil das dann auch die Pilzkrankheiten, den Pilzdruck vermindert, die Schnecken abhält, weil wenn ich abends gieße, dann haben die Schleimer über Nacht, ist schön kühl, da kriegen sie wieder raus aus der Erde oder aus ihrem Unterschlupf, haben eine schöne glatte Bahn zum dahinschleimern, wenn es feucht ist. Also das machen wir lieber morgens, weil da bleiben die Schnecken ja unter den Tag, wenn es heiß ist, bleiben die drin. Ja, dann haben wir ja gesagt, an die Wurzeln, nicht ans Blatt und damit wir die Verdunstung vermeiden, müssen wir mulchen. Also das ist aber im Gemüsegarten sowieso unabdingbar, dass man einfach den trockenen Rasenschnitt ein bisschen antrocknet und dann einfach mulcht. Oder auch bei den Tomaten, das man ausgeizt oder die Blätter, die man unten wegnimmt. Einfach, dass der Boden bedeckt ist, dann kann es nicht verdunsten und dann können wir schon wieder Wasser sparen. Und das wollen wir ja auch, gell?
Wie mulchst du dann? Also kommt der Rasenschnitt dann einfach oben drauf oder muss man den auch einarbeiten?
Nee, oben drauf, weil einarbeiten, dann haben wir ja wieder, wir wollen ja, dass die Erde unter der Mulchschicht ist, damit die Erde, die nimmt ja das Wasser auf. Der Rasen, der ist ja angetrocknet, die Mulchschicht, die nimmt ja das Wasser nicht auf, sondern die deckt die Erde ab und dann ist die Verdunstung gehindert, weil die Sonne nicht drankommt und einfach das länger feucht bleibt und danach nach unten länger feucht bleibt und Das wollen wir ja auch.
Zum Thema Verdunstung habe ich auch noch was. Und zwar habe ich es heuer zum ersten Mal ausprobiert. Und zwar Schafwolle als Verdunstungsgegner sozusagen. Okay. Also einfach vom Schäfer vor Ort oder von der Filzwerkstatt vor Ort abholen und dann einfach schön verteilen auf der Erde, vielleicht ein bisschen festmachen. Und dann verhindert die Schafwolle auch die Verdunstung und das natürliche Stoff ist, dient angeblich gleich noch als Dünger.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Gerade bei Rosen, das gibt es ja sogar zu kaufen, Schafwolldünger. Aber das muss man natürlich dann ein bisschen einarbeiten. Also da reicht es dann nicht nur zu mulchen, sondern dann auch ein Stück mit einarbeiten. Und das soll ein sehr guter Rosendünger sein, ja.
Okay, super. Dann schauen wir mal weiter. Und zwar, man kann nämlich jetzt, auch wenn es schon August ist, etwas einpflanzen. Und zwar Pflücksalate, Kopfsalat, Eissalat, Endiviensalat, Rettich und Radieschen. Kann man die letzte Charge sozusagen?
Ja, nee, die kann man nur länger, weil im Sommer, also im Juni, würde ich nie Radieschen sehen, weil die schossen dann gleich. Also die Hitze mögen die nicht so. Aber jetzt im Herbst, wenn der Herbst dann wieder naht, kann man gut ab Mitte August oder so dann wieder Radieschen sehen, auch noch viel später. Also das nehmen die nicht krumm. Und natürlich ja die Wintersalate, wie du schon gesagt hast, also die Endive, Chinakohl, Zuckerhut. Beim Endive aufpassen, dass man den Winter, also wenn man im Winter ernten möchte, man kann ja lässig bis Januar, wenn man mit Vlies abdeckt beim ersten Frost, bis Januar den Salat im Freiland draußen ernten, den Winter-Endive kaufen.
Okay, gibt es ja zwei verschiedene.
Es gibt zwei verschiedene, da muss man ein bisschen aufpassen, weil sonst hat man Pech, der hält das nämlich dann nicht aus.
Der hält dann die Fröste nicht aus.
Genau, also da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist das jetzt so, eigentlich schon höchste Eisenbahn. Also bis Anfang August sollte man eigentlich den, gerade in unseren Breitengraden, den Wintersalat schon gepflanzt haben, weil der braucht ja doch einige Zeit, bis er herwächst. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn dann erst Mitte August oder so, dann wird es meistens zu spät, dann wächst er nicht mehr so gut.
Ja, was kann man noch machen? Der Lauch ist inzwischen schon recht groß, aber man kann ihn trotzdem noch etwas anhäufeln.
Mhm, genau.
Einfach zur Unterstützung. Und was schon geerntet werden kann, sind Maiskolben, wobei die heuer, auch nicht so prickelnd sind bei der Trockenheit.
Ja, bei der Trockenheit. Ja, die Zwiebeln können wir ernten. Also da ist auch, wenn es schwölk wird, wenn nicht mehr die Zwiebellauch, wenn der nicht mehr grün ist, nicht mehr saftig, dann wenn der abtrocknet, dann ernten wir die Zwiebeln. Die nehmen wir natürlich an einen trockenen Tag raus, also nicht an einen Regentag, dass sie schon ein bisschen trocken sind. Dann lassen wir die schmeißt die dann am Rasen hin, lass die trocknen und dann halt luftig aufhängen. Das ist wichtig. Also nicht in den Gemüsekeller, sondern die Zwiebel an einen luftigen Ort.
Erstmal ein paar Wochen aufhängen.
Genau, dass die so richtig schön trocken werden. Und dann kann man ja dann, eine Zwiebel hat ja mehrere Häute und dann kann man die ein bisschen abhäuten, bevor man die ins Haus gibt. Dann machen sie keine Sauerei mehr.
Jawohl, da ist der Zwiebeltopf sauber einigermaßen.
Genau.
Jawohl, okay.
Ja, im Ziergarten können wir noch was machen. Ein bisschen.
Na klar.
Die Pfingstrosen. Das kann man oder sollte man jetzt düngen, mit einem organischen Dünger natürlich, also Kompost in diese Richtung und dann auch leicht einarbeiten, damit die wieder Kraft fürs nächste Jahr haben.
Okay, also es geht jetzt schon wieder auf den Herbst zu?
Genau, weil die Pfingstrosen sind jetzt am Absterben. Die sind ja, wenn man das richtig pflanzt, hat man ja davor was anderes, damit man die jetzt nicht sieht, wie die langsam wieder sich zurückziehen. Man sollte ja den nicht gleich abschneiden, weil die brauchen ja die Kraft von den Stängeln, dass die wieder nach innen gehen. Und da kann man es ein bisschen unterstützen und ein bisschen Kompost ausbringen, damit die wieder Kraft fürs nächste Jahr haben, weil die Pfingstrosen sollen ja uns Pfingsten wieder erfreuen.
Jawohl.
Dann bei den Rosen, da müssen wir ja einmal mit der kleinen Schere durchgehen und dann die verblühten Rosen abschneiden. Und sollte man darauf achten, also es gibt ja 5 Blätter, 7 Blätter und dann schneide ich immer runter bis zur Blattachse, knapp drüber bei einem 7-blättrigen Blatt. Da wächst dann das neu.
Kannst du es nochmal kurz erklären raus mit diesen Blättern?
Ja, eine Rose, ein Strauch, also die meisten, die haben 3 Blätter, 5 Blätter, 7 Blätter und ich schneide dann ein Stückchen weiter runter, bis dann die Blattachse kommt, wo der Ansatz ist mit den 7 Blättern. Und da halt ein Stückchen drüber und dann mache ich den Cut und dann kommt aus dieser Blattachse wieder ein neuer Trieb raus, der dann wieder eine schöne Rose, weil die Rosen, die erfreuen uns ja bis Ende November eigentlich, je nach Witterung, blühen die. Mhm. Und da muss man dann immer das Verblühte weg und halt eben ein bisschen weiter zurückschneiden, nicht nur die Knospe oben wegnehmen, sondern wirklich weiter runter, damit da wieder ein neuer Trieb raus kann, der uns dann wieder eine schöne, natürlich bei den einmal blühenden Edelrosen nicht, weil da ist dann vorbei, sondern bei den mehrfach blühenden Beetrosen, aber das ist jetzt eigentlich,
ist das sind die meisten. Gute Zeit.
Ja, das musst eigentlich immer. Immer wenn was verblüht ist an der Rose, weg. Das,
weg damit.
Das, genau, das mag die einfach so. Und dann ein Phlox und ein Frauenmantel. Den können wir auch ein bisschen, weil der blüht jetzt auch ganz toll, ganz schön. Können wir eine zweite Blüte animieren. Und zwar, wenn wir das jetzt ein bisschen zurückschneiden, dann die verblühte Blüte einkürzen ein Stück. Und dann kommt im Herbst, im Frühherbst dann noch mal eine zweite Blüte, dann haben wir noch mal was.
Apropos zweite Blüte und Rosen, die haben ja einen tollen Beetpartner, das ist ja der Lavendel. Was gibt's da für Tipps? Also er ist ja jetzt schon langsam am Blühen, sogar am Verblühen. Kann man da noch mal irgendwas machen?
Ich lasse ihn eigentlich stehen. Also
machst keinen, also schneidest jetzt nicht, die jetzt nicht ab?
Erst im Herbst dann eigentlich, dann ja.
Okay, also heißt, wenn er dann komplett verblüht ist, dann schneidest du dann nochmal?
Ja, ich habe aber mehr Katzenminze eigentlich zwischen den Rosen drin und die sicher, wenn die dann, da kann man schon ein bisschen animieren, dass da nochmal was rauskommt. Also die schneide ich dann, wenn es unansehnlich wird, nimmt man ja immer alles raus. Man möchte die schönen Rosen nicht durch eine unansehnliche Begleitstaude da
in ihrer
Wirkung minimieren, sondern dann nimmt man natürlich dann die vertrockneten Blütenstände dann weg. Das ist schon klar. Beim Lavendel hat ja mal probieren, das kommt immer drauf an, auf die Sorte, die du hast, auf den Standort und dann alles, was nicht mehr so schön ausschaut, schneiden wir weg und dann, wenn wir Glück haben, kommt dann nochmal ein zweites.
Jawohl, mal ja mal ausprobieren.
Genau, immer ausprobieren. Gärtnern ist einfach ausprobieren, selber Erfahrungen sammeln und dann klappt es dann auch schon, ja.
Jawohl, okay.
Die Beeren hätte ich noch was.
Die Beeren?
Ja, weil ich habe gestern meine Sommerhimbeeren was geerntet und dann kann man es sich natürlich sehr einfach machen.
Mhm.
Sich nicht bücken muss, sondern sich dann in den Liegestuhl oder in den Stuhl hinsetzen und die ernten, sondern weil die Sommerhimbeeren, die kann man ja dann nach der Ernte auf 10 cm einkürzen.
Mhm.
Und das kann ich natürlich auch zur Ernte machen. Also ich schneide meinen Zweig, den ich ernten möchte, schon 10 cm über den Boden ab, nehme den, setze mich in den Stuhl und dann zupfe ich die Himbeeren ab. Dann kann ich das ohne Rücken bücken erledigen.
Das sind die Erfahrungen.
Ja,
Himbeeren ernten im Sitzen.
Ja, genau. Bei den Herbsthimbeeren, die kommen ja dann erst später. Also meine, die tragen erst, ja, die brauchen schon ein bisschen. Letztes Jahr habe ich dann erst Mitte Oktober, November, also sehr lange geerntet. Aber die schneide ich dann, die kann man ja dann auch zurückschneiden. Die kann man komplett wegnehmen. Bei den Sommerhimbeeren, da nimmt man ja nur das tragende Holz jetzt raus. Also die neuen Triebe lassen wir stehen bei den Sommerhimbeeren. Bei den Herbsthimbeeren, da können wir dann komplett alles
Radikal
weg. Genau.
Ja, wie ist der allgemein bei dir heuer, bei deinen Beeren? Wie haben die?
Ja, das sind so in Halbschatten bei mir, also ist eigentlich schon okay.
Okay, bei mir ist es eher dürftig.
Ist mehr sonniger Standort wahrscheinlich dann.
Ich würde jetzt auch sagen, das ist halbschattig, aber Johannisbeeren, nur ein paar vereinzelte.
Ehrlich? Nee,
ja, irgendwie.
Hängt wieder jede Menge Arbeit dran, aber ich habe Späte, also die sind jetzt noch nicht rot.
Mhm. Das Einzige, was gut ging oder geht, sind die Stachelbeeren. Da ist ordentlich was dran, mhm. Aber so Johannisbeeren. Hm.
Nee, die Stachelbeeren sind bei mir heuer ein bisschen mau. Also da habe ich schon suchen müssen. die Joster, die waren die schwarzen Johannisbeeren, also die sind gut mittlerweile abgeerntet.
Jawohl.
Aber bei den Roten kann ich noch ein bisschen warten mit der Arbeit.
Nee, das reicht weder für Saft noch für Kuchen heuer.
Ja, genau. Was noch wichtig ist, Erdbeer. Müssen wir jetzt im August auch tätig werden, wenn wir nächstes Jahr wieder Erdbeeren pflücken möchten und genießen und den Erdbeerkuchen machen. Das Erdbeerbeet sollte man ja so alle 3 Jahre neu anlegen. Und das ist ja die beste Zeit im August. Also wenn wir jetzt die Ausläufer, die haben wir ja, unsere ganzen langen, die wir nicht abgeschnitten haben.
Die ganzen Kids.
Die ganzen Kids, die da in alle Richtungen da sich ein bisschen Erde suchen und einwurzeln. Also die im August jetzt neu einpflanzen. Entweder in ein ganz neues Beet oder das alte Beet, die alten Stöcke, Erdbeerstöcke raus auf den Kompost und dann die neuen rein. Ja.
Was hat das für Bewandtnis, dass man es alle 3 Jahre ungefähr tauscht?
Ja, weil die Erdbeerpflanze vergreist sehr schnell.
Okay. Also bedeutet,
also das ist dann der Ertrag einfach nicht mehr. Die Früchte werden kleiner und weniger Ertrag. Und da muss man einfach sagen, ja.
Hat neuer Standort, neues Glück, sozusagen.
Nee, die ganze Pflanze weg. Also die Kinder, die Kinder müssen ran. Die alte Pflanze kommt aufs Altersteil, die wird quasi zu Kompost. Die darf dann die Jungen wieder düngen, aber wirklich bei Erdbeerpflanzen, die kann man keine 10, 15 Jahre, da hast du keinen Ertrag mehr.
Vielleicht gleich noch wegen Sommer und Sonne und Trockenheit. Wir schon über die Tomatenpflege.
Über Tomaten könnte man noch sprechen. Die Tomaten
braucht
man natürlich jetzt auch. Also ich habe jetzt die Cocktailtomaten schon seit einigen Wochen. Das sind ja die ersten, die man ernten kann, diese kleinen. Und dann die Fleischtomaten, die brauchen meistens noch ein bisschen. Die hängen zwar auch schon voll dran.
Also ich höre schon, bei dir läuft es eigentlich ganz gut mit den Gemüse heuer.
Ja, doch, könnte jetzt nicht klagen. Also Gurken, alles. Und die Tomaten, die schauen auch recht gut aus. Ich habe natürlich einen guten Standard, also ein Dach drüber und dann nur oben und an 3 Seiten offen, weil die Tomaten mögen es luftig. Also die wollen Luft, brauchen sie zum Bestäuben oder auch einfach gut, dass sie wachsen können. Aber sie wollen trockene Blätter. Also wer einen Regner an die Tomaten hinstellt, also mehr kann man nicht falsch machen. Und dann vielleicht sogar nur abends, dass die Blätter über Nacht nass, also das ist.
Ist auch wegen Mehltau schlecht oder so Pilze.
Genau,
oder? Also
wegen Pilz, der Pilzdruck wird höher. Und Ausgeizen machen wir ja schon immer, seit wir pflanzen, immer die Ausgeizen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Dann beim Gießen, bei den Tomaten, ich habe jetzt meine so erzogen, die kriegen bloß 2 Mal in der Woche was, weil ich möchte ja nicht jeden Tag dann da meine ganzen Tomaten hinstellen. Und die sollen, die Wurzeln habe ich jetzt erzogen, dass die Wurzeln nach unten gehen. Also ich gieße bis der Boden nichts mehr aufnimmt, dann mache ich irgendwas anders und dann komme ich halt nur 10 Minuten, Viertelstunde zurück und dann kann ich mal nur mal ein paar Kannen dann drüber geben. Und dann kriegen die 3, 4 Tage nichts und dann.
Und sind sie ein bisschen trainiert.
Genau, dass die Wurzeln einfach nach unten gehen, dass die ein bisschen widerstandsfähiger werden. Und wenn man jetzt natürlich, wenn zur Ernte sollte man dann schon ein bisschen aufpassen, weil wenn ich dann zur Ernte zu viel gieße, dann kann ich den Geschmack verbessern.
Ah, okay, dann geht das also, Wasser gleich in die Frucht.
Genau, und das wollen wir ja einen guten Tomatengeschmack und wollen nicht nur Wasser schmecken. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber die Tomate zeigt uns das ja, weil die lässt ja gleich die Blätter hängen, die schaut dann gleich ganz traurig, wenn sie nichts hat. Und dann muss man halt ein bisschen ja, mit offenen Augen und ein bisschen mit Gefühl dann einfach gießen.
Mit Mitgefühl für Tomaten.
Genau, ja, die Tomaten wollen auch ein bisschen Gefühl spüren. Weil wir schütteln die ja auch immer ein bisschen. Also meine ist eine unter dem Dach, kommt zwar Wind hin, aber wenn es jetzt nicht so windige Tage sind, dann am besten ist es der späte Vormittag, weil das dann mit der Bestäubung, mit der Befruchtung besser klappt. Und dann einfach schütteln, damit dann die schon langsam abfallen und dann auch kleben bleiben, wo sie hin sollen, damit es dann auch klappt. Und dann müssen wir natürlich jetzt entblättern.
Entblättern?
Entblättern. Also wir entblättern ja immer schon ganz unten die Blätter, die die Erde berühren. Die kommen ja immer schon, auch nach der Pflanzung, immer weg, weil das die Kraut- und Braunfäule dann fördert, wenn die Blätter an der Erde aufstoßen. Also die kommen immer weg. Und wenn jetzt die Ernte angeht, dann können wir auch anfangen mit unten entblättern bis zum ersten Fruchtansatz. Dass wir einfach dann rauf, dann braucht die Pflanze weniger Kraft für die Blätter unten und auch an die Früchte kommt mehr Licht, mehr Sonne, damit sie eher rot werden. Und da können wir dann einfach, aber auch vorsichtig jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt die Tomate gleich die ganzen Blätter weg. Das wäre natürlich Stress, das dürfen wir nicht, sondern auch mit Gefühl und dann schön langsam entblättern.
Und dann die Blätter kann man dann auch auf dem Boden,
genau,
auf den Topf oder aufs Beet.
Das ist dann gleich der beste Mulch, dann einfach drauf und dann haben wir da gleich ein bisschen abgedeckt und den Fuß.
Okay, dann schauen wir mal weiter. Auch, wie ihr seht, heute geht es viel um Sommer und um Hitze Und es gibt auch Pflanzen, die der Klimawandel auch ordentlich zu schaffen macht. Also da ist es dann mit Gießen nichts mehr getan, weil es einfach dauerhaft zu trocken ist.
Ja, eben, das sind, und gerade die schönen, die Hortensien, die, ja wirklich die großen Bälle, die Annabelle, aber wenn man die in der Sonne hat, also da wird man mit dem Gießen nicht mehr froh. Und die Phlox, die Flammenblume, das Gleiche, also das sind keine Pflanzen mehr für die Zukunft. Ich habe da was mitgebracht, und zwar der Harald Schlöger, den kennen ja viele, der ist Kreisfachberater am Landratsamt in Tirschenreuth. Und der hat eine Zusammenfassung geschrieben für mein Buch Oberpfälzer Gartenglück, ist es drin, und zwar Wie gärtnert die Oberpfalz morgen? Und da hat er ganz spannende Akzente, da schaue ich mal schnell, was da interessant wäre. Also er schreibt zum Beispiel, dass die Oberpfalz auch mit Niederschlagsabnahme im Sommer um mehr als 20% zu rechnen hat. Also das ist
eine ganze Menge. Ich finde, heuer merkt man so krass.
Ja, das merkt man heuer schon wirklich krass. Und dann auch eben die Hortensien schreibt er dann, die allgegenwärtige Thuja, die halt den Klimawandel, also die gefällt ja sowieso nicht allen, aber das ist ein Flachwurzler und die wird den Klimawandel, die lang anhaltende Trockenheit nicht so gut aushalten. Dann Ersatz, er hat auch aufgeschrieben, also es gibt bewährte Gartengehölze, die für Trockenstandorte geeignet sind.
Bin mal gespannt.
Also da gibt es zum Beispiel den Weißdorn, die Hainbuche, der Flieder. Dann Sommerflieder hält das auch gut aus, der Perückenstrauch und auch viele Halbsträucher, so wie die Bartblume oder der Lavendel, die Blauraute, die kommen recht, sind ja sehr anschauungsselige, schöne Pflanzen und die kommen mit der Trockenheit gut aus. Ja, dann hat er noch weiter geschrieben, also dann auch in den Staudengarten, der Rittersporn, die hohen Herbstastern, die sind natürlich, die kommen jetzt dann im Herbst auch wunderschön, aber das merke ich bei mir. Also die haben so richtig, die lassen sofort die kleinen Blätter hängen. Also das ist, die brauchen wirklich sehr viel Wasser und auch für den Klimawandel nicht unbedingt gut. Und die bekommen auch dann leicht die Pilzkrankheiten wie den echten Mehltau. Und da ist schon besser, wenn man dann in Zukunft auf andere Stauden geht, wie die Steppenheide-Stauden oder auch ein bisschen mediterrane Standorte sich bedienen. Die Pflanzen, die dort wachsen, die passen dann auch, wir werden eben ein bisschen mediterraner bei uns. Dass man einfach wie Isop, die Silberraute, die hohe Katzenminze, also die ganzen Minzen, die sind eigentlich sehr gut, auch mit trockenen Standorten kommen die klar, schauen auch schön aus. Und dann, wenn man ein bisschen drauf schaut, also das sind Pflanzen mit schmalen, mit feinen Härchen.
Feine Härchen?
Genau, die kommen mit, also die Minzen haben ja feine kleine Blätter. Oder dann auch die dickfleischigen Blätter. Okay. Wie die fette Henne, die speichern so viel Feuchtigkeit ein, die kommen wirklich, also fette Henne, die sind wunderbar, ich gieße die überhaupt nicht. Die kommen wunderbar, wenn es mal regnet, die greifen.
Kann man sich selbst überlassen.
Genau, und dann blühen die ja wirklich auch den ganzen Winter, die sind toll. Oder dann auch die Tiefwurzler, wie die Stockrosen, die Zweijährigen, die sich dann auch selber wieder aussehen, die kommen auch wirklich mit längeren Trockenperioden klar. Ja. Klimawandel, Garten der Zukunft, schreibt der Herr Schlöger, kann man deshalb verstärkt mit solch tiefwurzelnden Pflanzen, also wie dem Balkanbärenklau oder einfach mit Solitärstauden, trockenverträgliche wie die Königskerze zum Beispiel.
Mhm.
Also da habe ich ja ganz tolle, ich habe die mal von Urlaub mitgenommen vom Neusiedlersee, da habe ich mir die Samen abgezupft und jetzt habe ich gelesen, ja, so die wären so bis 2 Meter hoch. Ich habe jetzt die schon 2-3 Jahre im Garten und heuer sind die Wahnsinn. Ich habe die so an der Terrasse, an dem Geländer dran und die ist bestimmt über 2,50 Meter.
Wow.
Also Riesenteile sind das. Und die kommen, die brauchst du nicht gießen, die kommen wirklich wunderbar. Die haben auch Silberlaub, die kommen wunderbar mit dem Trockenstand aus und sind Solitärpflanzen, wo wirklich auch optisch auf Entfernung auch was hergeben, weil wir wollen ja unseren Garten auch trotzdem, aber wenn wir hinschauen, auch aus der Entfernung, es soll ja
das ein bisschen Eyecatcher dann sein. Gelbe Blüten dann, oder?
Gelbe Blüten, genau, voller Eyecatcher. Und dann natürlich auch, wenn die Blüten anfangen aufzumachen, das geht ja so um die Kerze, so quasi kleine Blüten, Kreis rundherum, und da kannst du die Schmetterlinge beobachten, wie die so die Runde dann drehen von einer offenen Blüte, weil es sind ja immer nicht alle offen, dann sich da so richtig
geht von unten nach oben, oder?
So vorarbeiten, ja.
Also, ach toll.
Wenn du Zeit hast, dann legst du dich in den Liegestuhl und schaust den Schmetterlingen zu.
Gibt's sowas?
Ja, Ja, ab und zu setzt man sich auch als Hobbygärtner hin.
Ja, ab und zu. Tasse Kaffee dazu.
Genau. Ich kam jetzt so vom Herrn Schlöger schnell noch, er hat noch ein paar Bäume, die Gewinner des Klimawandels, ist okay. Ja auch ganz spannend. Genau, Perückenstrauch haben wir schon gesagt, der Feldahorn wäre auch mit dabei oder der Ginkgo.
Der Ginkgo?
Mhm. Also ich habe mir jetzt einen Ginkgo gekauft, die haben auch so ein tolles grünes Blatt, auch wenn man ganz viel Grüntöne schon hat, aber irgendwie ist das ein anderer Grünton, der sticht sofort raus. Da gibt es ja die an Stämmchen, so die kleineren mit vielleicht ja Meter oder dann auch die höheren mit 60, Meter 80. Ein bisschen so Abstufung, also das ist auch ein toller Eyecatcher und sind vor allem auch für den Klimawandel geeignet, die Ginkgo-Bäume. Sind jetzt nicht ganz billig, man wird jetzt keine 10 Ginkgos da in den Garten setzen, aber ja, bei den Stauden könnte man nur die Stockrose habe ich schon gesagt, Schafgarbe, also ein bisschen einheimische Pflanzen nehmen, Kugeldistel, Lattenkopf ist recht gut, der Storchschnabel hält es aus, Fackellilie, Königskerze, Fetthenne haben wir schon gesagt, also es gibt viel.
Gibt schon Auswahl.
Gut passt. Oder, fällt mir gerade ein, weil ich so einen Garten gerade vor Augen habe, die haben das Rosenbeet mit den Zist, das ist also so ein weißes Blatt, also richtig als Beetumrandung statt Phlox, der wird jetzt auch nicht so hoch, der ist ziemlich nieder, aber es hat so toll ausgeschaut, der als Beetumrandung, der Zist dann dadurch und der ist wirklich sehr, der hält sehr viel Trockenheit aus.
Okay, das ist wie so ein Bodendecker dann?
Genau, kann man schnell, also bleibt ein bisschen niedriger und der hat dann so richtig als Beetumrandung und dann das Silbrige zu den rosa und lila Rosen, also es hat so, und dann Gräser, das Grün drin, also es war ein ganz, ganz tolles Bild, ja.
Jawohl, also gibt auf jeden Fall.
Wir werden auch in Zukunft Pflanzen finden.
Es gibt Blüten,
finden.
Blumen und Blüten, die es.
Genau, man muss einfacher. Halt einfach, genau, man kann halt so die typischen sondern die einjährigen Blumen, die man teilweise dann beim Gärtner kauft. Also wenn man nicht gießen möchte, wenn man Wasser sparen will, muss man da mehr oder weniger auch ein bisschen verzichten, sondern mehr auf einheimische oder trockenheitsliebende Pflanzen zurückgreifen. Aber wir werden auch in Zukunft gärtnern.
Ja, und Garten verändert sich ja eh immer. Und wie du vorhin schon sagst, ausprobieren ist wichtig.
Genau, und es kommt ja auf den Boden drauf an. Wenn ich natürlich einen sandigen Lehmboden, so heißt es eigentlich, glaube ich, richtig herum. Und den ein bisschen mit Kompost verfeinere, das wäre natürlich der Lehm, die Feuchtigkeit ein bisschen hält, dann bin ich sowieso schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Aber wenn ich natürlich einen sehr sandigen Boden habe, dann muss ich auch bei den Pflanzen ein bisschen aufpassen. Das muss man ausprobieren, genau.
Na klar. Okay, super. Dann schauen wir mal noch weiter. Und zwar zu
deinen roten Beeten.
Der roten Beete.
Die roten Beete.
Also ich will es mal so sagen, bei mir ist heuer ziemlich viel verdörrt. Irgendwie ist das mit dem Gemüse heuer nichts, außer eine Ausnahme. Die rote Beete ist heuer meine absolute Freundin, meine Lieblingsknolle. Und die habe ich in verschiedenen Sorten gepflanzt, also klassisch rote Beete, dann rote Beete in Gelb. Also die gelbe Beete.
Mhm.
Und dann noch eine rot-weiß geringelte rote Beete.
Aha.
Und die gedeihen prächtig, denen gefällt's. Und konnte jetzt auch schon die ersten ernten. Und ist einfach genial.
Sind auch sehr gesund.
Da hast du recht. Und zwar habe ich mal ein paar Inhaltsstoffe vorbereitet der roten Beete. Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B2, B6, Vitamin C, Beta-Carotine und Mineralstoffe, Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Phosphat, Eisen und Zink. Also alles top für den Körper, unter anderem für die Sehleistung, für den Knochenaufbau. Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Blutbildung habe ich ja schon erzählt. Und das Vitamin C natürlich für das Abwehrsystem, für die Abwehrkräfte. Zur roten Beete noch ein paar Worte. Die sind natürlich nicht nur für den Menschen gesund, sondern auch für Hühner.
Für Hühner, ehrlich?
Hast du deinen Hühnern schon mal rote Beete gefüttert?
Nein.
Dann solltest du es mal ausprobieren, weil man kann die...
Werden dann die Eier rot?
Fast. Also ist ja nicht die Eier rot, das Eiweiß wird auch nicht rot, aber der Dotter, der könnte sich verändern, wenn man regelmäßig mal rote Beete füttert.
Mhm.
Und zwar wird das Gelb dann einfach kräftiger Und durch einen gelberen Dotter wird dann auch der Teig gelber.
Auf jeden Fall. Also da merkt man ja sowieso die eigenen Hühner. Der Teig ist ja ganz andere Farbe, also wenn du die Eier kaufst. Also
das stimmt,
ist
ja.
Der erste Unterschied beim Backen dann, ja. Aber mit roten Beeten, Eier. Ja. Super, wieder was gelernt, toll.
Ja, also wenn du jetzt nur die Knolle reinschmeißen würdest, könnten sie wahrscheinlich wenig damit anfangen. Also wenn du es roh verfütterst, dann am besten ganz klein häckseln.
Mhm.
Und man kann aber auch eine ganze Knolle reinwerfen, die aber dann vorher kochen. Und dann haben die nicht einen ganzen Tag, aber zumindest für ein paar Stündchen vielleicht eine Pickbeschäftigung. Und
sie haben was zu tun.
Sie haben was zu tun. Und wenn man zu viel rote Beete hat, dann kann man die natürlich nicht nur einkochen, sondern man kann auch mal was anderes ausprobieren. Zum Beispiel einen Rote-Beete-Feta-Salat. Hast du das schon mal versucht?
Nö.
Also einfach rote Beete kochen, dann in Würfel schneiden oder in Scheiben, wie man das möchte. Zwiebel dazu, Feta dazu und dann so Essig, Öl, Senfdressing.
Und ein weißes Tischtuch, oder?
Ja, natürlich. Auf sichere Arbeitskleidung achten. Handschuhe, Arbeitsplatten schützen. Weil ich sagen muss,
kann man viel Freude machen mit roten Beeten.
So extrem empfinde ich es gar nicht. Also die Hände klar, aber
ja,
so dramatisch ist es
ja,
jetzt auch.
Nee.
Nein, und bei der gelben Beete ist es eh nicht so dramatisch. Oder
genau.
Bei der geringelten, die verlieren nicht so viel.
Mm-hmm. Ja, du hast dort dann gelbe Hände.
Ja, aber ist nicht so auffällig wie rot.
Genau.
Okay, und zweite Alternative ist rote Beete püriert mit Kichererbsen zu so einem Dip, Humus-Dip.
Mhm. Ah ja.
Hat natürlich eine super knallige Farbe und ist
genau,
Brot auf Strich.
Ja, die Farbe ist natürlich schon immer gigantisch.
Ja, rote Beete ist einfach klasse. Also heuer mein Lieblingsgemüse. Gemüse des Jahres. Ja, mal schauen, was die Tomaten noch abliefern. Aber heuer ist es die rote Beete.
Und deine Chili, was machen die?
Die Gartenprojekte, also die Chilis. Es ist ja recht viel aufgegangen, habe ich ja erzählt.
Genau.
Und ein Teil ist jetzt im Gewächshaus gepflanzt und der andere Teil in der prallen Sonne.
Mhm.
Und die in der prallen Sonne haben sich besser entwickelt. Ich meine, kommt ja auch kein Regen hin zur Zeit, weil regnet ja nicht.
Mhm. Ja, aber sie mögen es ja sonnig und heiß.
Ja, also sie sind 30 Zentimeter ungefähr hoch geworden, bisschen kleiner als in der Beschreibung, aber sonst recht, sehen sie recht gesund aus. Es sind Blüten dran und die ersten Blüten verwandeln sich langsam zu Schoten.
Mhm. Also du brauchst Geduld.
Wie schaut es da bei deiner Hecke aus?
Die häckelt vor sich hin. Da gibt es nicht viel, da wird wieder was. Ich habe jetzt die Ahorn ein bisschen nachgeschnitten. Und auch einfach, damit die Wege wieder frei werden. Und da wird halt das Material dann wieder auf die Benjersäcke dann wieder mit drauf, die Äste wieder mit draufgelegt. Und ja, das ist.
Wie sieht es farblich aktuell aus? Ist was aufgegangen, was du nicht erwartet hast? Oder?
Nee, das ist heuer noch nicht. Also das. Bei der Neuanlage, da muss schon erstmal länger sein, bis dann einfach, wenn man Fruchtstände einfach mit reinlegt und dann sich die Samen lösen oder die Vögel dann was eintragen. Aber ich habe sie erst im Frühjahr angelegt und den Samen, die Körner haben wir ja erst im Herbst, also die können es erst im Herbst eintragen oder was abfallen und dann schauen wir nächstes Jahr weiter.
Ja.
Aber es ja, ist halt eine Hecke, die dürr wird und Totholz mehr oder weniger. Und wie das ausschaut, kann sich jeder vorstellen.
Ja, bräunlich.
Bräunlich, genau.
Okay, gut. Ja.
Wir können nur ganz kurz, wenn wir in Urlaub fahren.
Was tun mit den Pflanzen?
Also ich habe ja,
Pflanzensitter
genau,
finden.
Meine Pflanzensitter hat man natürlich, wenn man Gemüsepflanzen hat, dann muss man einen Pflanzensitter haben, weil da kann man nicht sagen, okay, 2 Wochen und dann schauen wir mal, was noch da ist. Wahrscheinlich nichts. Aber man möchte es ja auch den Pflanzensitter so einfach wie möglich machen und nicht, dass der dann 5-mal durch den Garten tigern muss und jede Kübelpflanze suchen muss und dann vielleicht auch eine vergisst. Und darum, ich habe natürlich schon wenige eigentlich, ich habe da schon reduziert, weil das macht einfach
Arbeit. Du bist ja eh voll der Profi, du erziehst die Pflanzen schon so, dass man nur alle 3 Tage kommen muss.
Ja, nee, für die Gurken muss sie dann schon kommen, aber sie muss die anderen nicht. Also ist mit wenig Arbeit, dass man einfach schnell durchlaufen kann. Und dann stelle ich, wenn ich in Urlaub fahre, halt meine Kübelpflanzen, soweit es geht, von halbschattigen Platz ein bisschen zusammen. Mhm. Und dann kann man mit Tröpfchenbewässerung, also da gibt es ja diese Systeme, die gibt es bei den Billigbaumärkten und überall schon. Also das reicht wirklich auch ein ganz einfaches System, das man halt dann...
Wie funktioniert das denn? So Schläuche? Oder?
Das sind so Schläuche, die man halt in einem größeren Behälter dann mit Wasser gibt, damit sie das dann wieder anhört. Und dann steckt man es einfach so stückweise. Also gibt es viele verschiedene Systeme, damit das dann einfach ganz langsam bewässert wird. Oder ich nehme dann eine Wasserflasche, eine Plastikflasche und fülle Wasser rein und tue in den Deckel dann einfach ein paar Löcher reinmachen. Kleine und dann reingesteckt und dann nimmt sich die Erde was nach und nach, was sie braucht, nimmt sich das dann weg und das geht dann auch. Aber
okay, also erster Schritt ist, du stellst alle Pflanzen, die ungefähr gleich viel Wasser brauchen, in ein Eck sozusagen?
Genau, also ich selber habe die Tröpfchenbewässerung nicht, aber ich habe es bei einer Bekannten gesehen und das ist eigentlich sehr ideal. Also ich stelle halt meine in Halbschatten ein bisschen zusammen, dann hat man schon den Druck weg, dass die wirklich in der prallen Sonne stehen und dann ist schon wieder 1-2 Tage, die du nicht gießen musst, hast du schon wieder gewonnen. Und da freut sich auch der, der gießen soll oder muss. Und,
und dann am besten so eine kleine Liste schreiben, was irgendwo steht oder was Wasser braucht.
Das
oder?
Nicht. Einfach vorher einen Rundgang gemeinsam, ohne Zeitdruck. Also nicht, wenn du schon die Koffer im Auto hast und da gehen wir mal schnell in den Garten, jetzt schauen wir das und das und das musst du gießen, sondern einfach nur vorher, wenn man noch in Ruhe ist, dann einfach mal durch den Garten schlendern und halt seine Lieblinge darauf hinweisen, die es wirklich nötig haben.
Also die, wo man nicht
verlieren
möchte.
Genau, einfach nur in Ruhe dann einfach mit der Person, die das dann macht, einfach durchmarschieren und dann klappt es dann eigentlich immer. Da habe ich jetzt noch keine Probleme gehabt.
Jawohl.
Ja.
Super. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, Thema Düngen, muss man noch irgendwas düngen oder sollte man noch was düngen jetzt im August?
Ja, düngen, wie gesagt, schon einfach die Stauden, die sich jetzt einziehen, die nächstes Jahr ein bisschen früher dran sind, da kann man jetzt schon ein bisschen Kompost drauf geben. Was man düngen sollte natürlich ist im Gemüsebeet, bevor ich wieder Radieschen sehe oder bevor ich meine Wintersalate pflanze. Da muss ich natürlich den ein bisschen pushen, den Boden, also da einfach wieder Kompost drauf geben, ein bisschen Gesteinsmehl dazu. Weil wenn wir dem bloß das lassen, das die erste...
Die Reste. Also,
genau, schon alles abgearbeitet. Der Salat, der vorher drauf war, der Sommersalat, schon alles rausgezogen hat. Und dann sagen wir so, jetzt kommst du, schau mal, was du noch findest. Ist natürlich dann nicht so lustig. Also vor der Neupflanzung da schon einmal, vorm Säen jetzt weniger, weil da sollte ja nicht so viel Nährstoffe drin sein, aber vorm Pflanzen schon einmal gut was einarbeiten.
Dann noch mal ein kurzer Rückblick. Wir haben letztes Mal über das Milpa-Beet gesprochen und da haben wir auch eine Zuschrift bekommen und die Gertraud ist sogar angesprochen worden auf das Milpa-Beet.
Ja, ja, mir hat jemand angesprochen aus Oberfichtach, die macht das schon seit 2-3 Jahren und hat uns auch ein Foto geschickt, also wirklich ganz toll. Mit den Maiskolben in der Mitte, die ja schon eher gesät werden, damit sie schon ein bisschen wachsen, bevor man dann die Bohnen sät, die Stangenbohnen, die sich dann an den Maisstangen quasi in die Höhe kringeln, wie sagt man noch, an die Höhe ziehen, wickeln können, genau. Und dann die Kürbispflanzen dann noch, den Kürbis säen oder pflanzen, der dann die Bodenbedeckung, damit dann auch eben das Wasser nicht gleich
verdunstet. Immer wieder bei der Bodenbedeckung werden.
Genau, aber das, ja, genau, aber das hast ja du das letzte Mal vorgestellt, das ist ja super interessant. Ich wollte es ja dann auch noch machen, aber dann habe ich ja keinen Mais nehmen. Du warst schon ein bisschen zu spät, dass ich den Mais dann pflanze.
Ja, ich habe ihn vergessen.
Genau, sie hat ihn vergessen. Aber ich habe heute Mais bekommen, verschiedene, sogar einen kleinen Erdbeermais, habe ich gesehen, hast mit drin im Glas. Und ich werde ganz sicher nächstes Jahr ein Milpa-Beet machen, weil das schaut so toll aus.
Also ich nehme es mir auch vor. Ich habe es heuer auch nicht gemacht. Bei mir wachsen nur Böhnchen.
Ja, die wachsen bei mir, aber ich habe 3-mal, glaube ich, heuer die blöden Schnecken.
Schnecken habe ich heuer gar nicht.
Nicht? Also nein. Ich habe 3-mal nachgepflanzte Stangenbohnen. Mittlerweile sind sie ganz oben und kommen auch schon ein bisschen wieder runter. Also sie werden jetzt schon. Aber die Schnecken, die frischen, schönen Pflänzchen haben wir die gleich wieder. Ja, die Schnecken waren heuer böse. Ja, ist so. Aber wir werden ernten im Herbst.
Ja, Und wenn es nur rote Beete ist. Nein, genau. Quatsch. Da fällt schon was ab. Okay, dann sind wir auch schon am Ende von der heutigen Folge wieder angekommen.
Ja, schon wieder.
Der Sommer ist schon fast durch. Nein, Quatsch.
Nein, der August.
Jetzt kommt noch
Sommer.
Der August und wie wir die Pflanzen schützen können, haben wir heute besprochen. Wie wir uns schützen können, Schatten trinken, Sonnencreme.
Wenig draußen arbeiten.
So viel wie nötig, oder? Und genau, dann kann ich euch nur eine schöne Sommerzeit wünschen. Und wir sprechen uns dann wahrscheinlich Ende August wieder. Und dann,
ich freue mich,
geht es wahrscheinlich darum, wie wir in den Herbst starten und vielleicht sogar die neue Saison vorbereiten.
Genau, der Herbst wird ja auch spannend. Das ist ja jeder Monat im Garten spannend.
Da hast du recht. Okay, dann sage ich Servus und bis bald und bleibt dem Garten treu.
Genau, Servus, ciao.